Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden finden Sie auf www.chartered-investment.com/podcast.
Herzlich willkommen bei Funds in 15 Minutes. Heute habe ich einen weiteren Gast für Sie im Portfolio, und zwar Nick Müller von ACM. Hallo Nick.
Hallo David, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie wissen, Funds in 15 Minutes, der nice Name-Programm, wie schon in der Pilotfolge zum Ausdruck gedacht. Deswegen gehen wir sofort in Medias Res. Und zwar, Nick, in einem Satz, was macht ACM als IFM in Luxemburg so, dass das im Zweifel auch unsere Großeltern verstehen?
Das kriege ich nicht in einem Satz hin. Also ich habe eigentlich gedacht, wir nutzen jetzt die 15 Minuten, um genau auf der Frage ein bisschen zu verweilen. Wir sind eine inhabergeführte Master-KVG nach deutschem Vorbild und beglücken institutionelle Investoren wie auch Initiatoren, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum, mit sogenannten KVG-Dienstleistungen. Das ist, glaube ich, jetzt die regulatorische Erklärung. Was das im Detail wirklich bedeutet, werden wir hoffentlich im weiteren Verlauf der Diskussion feststellen.
So oft wird er ja nur jetzt tatsächlich kein IFM oder keine Kapitalverwaltungsgesellschaft gegründet. Deswegen mal die Frage, weil du ja auch Mitgründer und CEO von ACM bist. Was war denn so für dich der Moment, in dem du wusstest, okay, jetzt machen wir unsere eigene inhabergeführte Master-KVG?
Das war tatsächlich relativ früh schon, so 2015, 2016 muss gewesen sein. Da war ich auf der Super Return in Berlin und habe mit einem Vertreter von einem bekannten Secondary Investor gesprochen, der mir eröffnet hat, Sie sind in Luxemburg, ja, da haben wir auch unsere Fonds. Totale Vollkatastrophe, wir gehen jetzt wieder nach Guernsey, da läuft einfach alles. Und das hat mich so ein bisschen schockiert, weil ich natürlich, habe in Luxemburg angefangen zu arbeiten, nie wirklich woanders gearbeitet. Und hat natürlich mit der Muttermilch aufgesogen, dass Luxemburg doch das Nonplusultra ist. Und dann wirklich mal das Feedback zu bekommen, das ist mittlerweile einfach nur noch teuer, sperrig, nicht mehr kundenorientiert. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Wir haben so viele tolle Anbieter, aber vielleicht machen die alle irgendwie das Gleiche oder vielleicht die gleichen Fehler. Da ist vielleicht eine Marktlücke. Das war so mal die erste Idee. Seinerzeit war ich noch bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung in Luxemburg. Und Wirtschaftsprüfung ist ja auch nicht unbedingt per se für Kundenorientiertheit bekannt, aber habe natürlich auch immer verstanden, wenn meine Mandantinnen und Mandanten jetzt nicht unbedingt im Anfang Februar so viel Zeit hatten, jetzt auf meine blöde 37. Rückfrage zu antworten. Und das ist dann aber wirklich so standortschädigend teilweise dann gelebt wurde von den Kolleginnen und Kollegen, fand ich tatsächlich schockierend.
Ja, verstehe. Ja. Kommen wir nochmal zu ACM und natürlich, es klingelt in aller Munde, Private Market. Ja, so, jetzt würde ich sagen, ACM hat einen klaren Fokus auf Private Markets. Was ist aus deiner Sicht gerade im Moment so das Spannendste an Private Debts, Equity, Venture Capital und Co. und vor allen Dingen, was ist das Nervigste?
Ja, also spannend ist tatsächlich, dass wir da so ein bisschen die Lücke gesehen haben, indem wir uns das nicht nur darauf fokussieren, sondern tatsächlich darauf beschränken. Also wir versuchen da jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau zu sein und das bunte Paket für alle Anlageklassen zu bieten, sondern wir haben von Tag 1 an gesagt, dass wir eben nicht die klassische Master-KVG sind, die alles anbietet. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass die Private Markets andere Prozesse benötigen, andere Prozessschritte. Ich glaube auch einfach, die Denke ist ein kleines bisschen anders. Also schlussendlich baut man ja irgendwie mit PE auch ein Equity-Exposure auf, so wie man das mit einer klassischen Aktie auch machen würde. Also einige der Risikofaktoren sind gleich, aber die Art und Weise, wie man dahin gelangt, ist natürlich komplett anders. Ich denke, das ist auch das Spannende an Private Markets. Das ist auch nach wie vor sehr spannend. Wir befinden uns gerade in einem Zeitalter, wo natürlich Digitalisierung in aller Munde ist und auch wir natürlich versuchen, diese dennoch sehr, sehr händischen Prozesse irgendwie ein bisschen schlauer darzustellen. Glaube aber, so wie eine klassische OGAF-KVG wirklich von A bis Z durchdigitalisiert ist und das da wirklich um den allerletzten halben Basispunkt ankommt, stehen wir bei Private Markets noch lange nicht da, wo wir eigentlich stehen müssten. Also ich glaube, da ist wirklich sehr viel Potenzial. Nerviger finde ich tatsächlich eher diesen ganzen Democratization und Retailization Trend. Also dass jetzt, dass diese Hochtechnisierung jetzt nicht genutzt wird, um die Prozesse einfacher zu machen, sondern genutzt wird, um da die Oma mit dem Sparstrumpf in Private Equity zu locken. Das sehe ich natürlich eher ein bisschen kritischer.
Dazu passt extrem gut die nächste Frage. Und zwar, du verantwortest bei ACM unter anderem Risikomanagement und Bewertung. Ja? Was würdest du sagen, was ist der meist unterschätzte Risikofaktor in Private Markets und warum?
Ja, gerade wenn es um das Thema Evergreen-Strukturen geht oder Strukturen, wo man eben auch zumindest mal scheinbar versucht, so eine Art Liquidität den Investoren bereitzustellen, bist du ja irgendwie so gefangen between a rock and a hard place, wie der Engländer sagt. Also wenn du deine Assets überbewertest, dann freuen sich natürlich die Investoren, die denken, sie könnten jetzt rausgehen aus dem Fonds. Wenn du sie unterbewertest, dann sind die natürlich genervt and vice versa. Also du hast natürlich immer diese Problematiken, die man bei geschlossenen Fonds eben nicht hat. Dass auf einmal das Thema Bewertung, was ja eher so eine Randerscheinung ist in Private Equity, ne? Wir reden ja immer über Volatility Laundering, über Perceived Volatility etc., dass das auf einmal sehr, sehr schlagend wird. Und das dann nochmal gepaart mit einem Anlegerprofil, was jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, besonders educated zu sein. Ich will gar nicht wissen, wie die Diskussionen da in den Sparkassen und Volksbanken der Republik ablaufen und unter welchen Vorwänden da jetzt angefangen wird, LTIF und Co. zu vertreiben. Das ist was, wo ich dann durchaus mit Skepsis drauf blicke. Es gibt da auch technische Lösungen, aber die gehen sehr, sehr oft so in den Bereich Scheingenauigkeit, dass man wirklich versucht, da mit Zwischenwerten zu arbeiten, zu interpolieren, eigene Views auf den Markt zu bringen, was natürlich bei, sage ich jetzt mal, größeren Dachfondsportfolien auch sehr schnell, sehr komplex und dann vielleicht auch gar nicht so zielführend werden kann. Das ist durchaus ein Risiko. Also ich denke allgemein dann immer, wenn man versucht, eigentlich illiquide Assets in einen semi-liquiden Wrapper zu packen. Viele vermeiden ja auch das Wort semi-liquide, um halt eben nicht in diese Versuchung zu gelangen. Aber das ging eigentlich noch nie so wirklich gut.
Ja, verstehe. Ja. Du hast an einer Stelle gerade auch über technische Lösungen gesprochen. Ja, und ist so ein bisschen klar, so im Investorenalltag und im Austausch hört man immer wieder, Regulierung, Reporting, ESG noch als Krone der Schöpfung obendrauf, ist irgendwie ein halber Vollzeitjob geworden. Wobei helft ihr denn euren Kunden konkret oder am meisten, ja, damit sie sich wieder um ihr Anlageportfolio, ihren Investments kümmern können und weniger um die PDF-Schlachten im Hintergrund?
Ja, PDF-Schlachten ist ein gutes Stichwort. Also wir sind ja mittlerweile in der Welt angekommen, wo wir eigentlich Excel-Daten nehmen, um sie in ein schönes PDF zu konvertieren und sie dann an Investoren zu senden, die daraus dann wieder die Zahlen abtippen, um sie wieder in Excel einzutragen. Also da ist, glaube ich, die Lösung natürlich cut out the middleman. Wir verstehen aber natürlich auch, dass unterschiedliche Initiatoren und Investoren auch unterschiedliche Anforderungen haben. Das war aber auch von Tag 1 an unser Ansatz zu sagen, dass wir darauf auch individuell eingehen wollen. Also unsere Idee ist jetzt nicht der größte, beste, schnellst zu werden und damit Private Equity Money irgendwie einen globalen Player aufzubauen, weil wir sehen, dass es durchaus auch eine Nische gibt für eher, sage ich mal, angepasste Prozesse. Das heißt, unser Ansatz ist eher, da fähige, kompetente und auch gut motivierte und gut ausgebildete Leute direkt mit dem Kunden in Kontakt zu bringen, zu verstehen, was die benötigen und einfach so ein bisschen in deren Wertschöpfungskette einzugreifen. Weil wir wissen alle, die Kapitalanlageteams, insbesondere bei den kleineren, mittelgroßen Kapitalanlegern in Deutschland, sind chronisch unterbesetzt. Ja, das sind Generalisten, die müssen ihr Aktienportfolio managen, genauso wie das Private Markets Portfolio, genauso wie ihr FX-Hedging. Sie müssen im Anlageausschuss Rede und Antwort stehen. Sie müssen meinetwegen auch noch an die Aufsicht reporten. Also die haben schon sehr, sehr viele Hüte auf. Und wenn wir eben einen dieser Hüte mal oder zwei oder drei übernehmen können, um, wie du sagst, die so ein bisschen nochmal in die klassische Allokatorenrolle zu bringen, ich glaube, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt.
Kommen wir jetzt nochmal zum Markt und genauer zu Luxemburg. Du kannst ja wahrscheinlich ausmalen und konntest ja ausmalen, dass die Frage kommen wird. Ihr positioniert Luxemburg ja sehr klar als Heimat für Alternative Investments und für einen deutschen Investor betrachtet, ja, was kann Luxemburg, was andere Standorte nicht so gut können?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich jetzt natürlich komplett unvorbereitet bin. Es ist tatsächlich so, dass Luxemburg, und das ist ein bisschen witzig, vor vielen, vielen Jahren natürlich auch schon angefangen hat, aktiv Standortmarketing zu betreiben, was eigentlich fast unnötig ist, weil das die einzelnen Rechtsberater in den jeweiligen Ländern schon von selbst machen. Aber in den vielen Slides, die man sieht von LPA und Alfi und wie die ganzen Unternehmungen heißen, hast du auch so ein Ranking, so 8 bis 10 Punkte, warum Luxemburg da ein interessanter Standort ist. Und da war zum Beispiel auch Political Stability, ja, einfach mal so als Stichwort immer da, so auf Punkt 8 und Punkt 9. Und man hat das irgendwie so ein bisschen belächelt, weil gerade in Europa ist ja Political Stability jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Und dann kam auf einmal Brexit, ja. Und dann ist es auf einmal irgendwie so auf Punkt 3 des Rankings gelandet. Und dann hat man auf einmal gemerkt, dass sich auch die Nachbarstaaten angefangen haben, da so ein bisschen politisch in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Parallel hatten wir auch einen Regierungswechsel in Luxemburg nach vielen, vielen Jahren. Unter der gleichen Ägide und hat dann festgestellt, hey, das ist ja nicht nur ein Bonmot, sondern es ist tatsächlich so, dass eigentlich jede Regierung in Luxemburg immer auch die Belange der Fonds des Fondsstandorts verstanden hat und das eigentlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich. Deutschland ist natürlich für uns sehr, sehr interessant und wir schauen natürlich auch mit sehr viel Wohlwollen auf die verschiedenen Gesetzgebungsverfahren, die auch den Fondsstandort Deutschland nach vorne bringen. Aber auf Konferenzen oder auch in Diskussionen zwischendurch hört man immer mal wieder, dass es dann doch irgendwo föderalistisch ist und manche Länder wie Bayern verschiedene Sachen steuerlich dann wieder ein bisschen strenger sehen als andere. Und das ist natürlich was, was es in Luxemburg nicht gibt. Also da ist natürlich der Draht zur Aufsicht und der Draht auch zur Steuerverwaltung nach wie vor sehr kurz und die Möglichkeit, Sachen da pragmatisch umzusetzen, immer noch geben. Natürlich gibt es seitens ESMA und anderen supranationalen Institutionen nach wie vor auch einen gewissen Druck, dass man da auch Fair Play betreibt. Aber ich denke, das funktioniert alles im Rahmen. Und man ist eigentlich schon an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, du kommst eigentlich an Luxemburg auch fast nicht mehr vorbei, wenn du internationale Investoren ansprechen möchtest.
Du hast kurz einen Draht erwähnt, da seid ihr ja auch kräftig zugange in Luxemburg und zwar mit der Lumpi, ihr habt ein eigenes Format letztlich für Private Markets Investoren aufgebaut und für den Austausch. Was war die verrückteste oder überraschendste Erkenntnis aus den Diskussionen dort bisher?
Die verrückteste oder überraschendste Erkenntnis ist, das klingt jetzt ein bisschen doof, dass man auch hier Steuern zahlt. Weil wir haben gerade in der 2025er Edition der Lumpi den Leiter der Steuerbehörde von Luxemburg mal auf die Bühne gerufen, um mal so ein bisschen zu diskutieren, was es denn da so gibt. Und natürlich gibt es bei dem einen oder anderen, der sich mit dem Thema jetzt nicht so beschäftigt und das, ja, sag ich mal, eher so aus der allgemeinen Presse entnimmt, immer noch gewisse Ressentiments oder Vorurteile, die wahrscheinlich noch aus den 90ern oder 80ern kommen. Aber das wäre jetzt hier mit einer wirklich sehr, sehr hocheffizient, muss man ehrlicherweise sagen, Steuerabwicklung zu tun haben. Also auch einfach die Art und Weise, wie die Prozesse hier umgesetzt werden, wann du eine Steuernummer bekommst, wenn du eine Gesellschaft gründest, wie schnell du da, sag ich mal, auch deine Prozesse bis hin zur Zahlung und zur Veranlagung etc. durch hast. Das ist schon sehr, sehr durchdacht und auch einfach sehr stark auf die Anforderungen von internationalen Initiatoren ausgerichtet, dass die auch einfach wissen, wir haben ja gewisse Spielregeln, an die wir sich gehalten haben, aber wenn man das macht, dann wird man hier nicht mit Bürokratie überfrachtet.
Ja, verstehe. Du hast im VC-Magazin, frag mich jetzt bitte nicht, welche Ausgabe, hast du aber mal gesagt, der Markt sei aus einem Dornröschenschlaf erwacht. Merkst du diesen Wake-up-Call im Tagesgeschäft einer IFM-Plattform in Luxemburg oder...
Also das war reine Polemik natürlich. Nee, also wo das herkam, war tatsächlich, dass wir durchaus auch 2022 gemerkt haben, dass mit der, insbesondere mit der Zinswende ein kleines bisschen der Markt zum Erliegen gekommen ist. Nicht, weil Private Markets auf einmal unattraktiver geworden sind, sondern weil man natürlich gewisse Denominator-Effekte gehabt hat, gewisse andere Anlageklassen auf einmal nochmal sehr stark an Relevanz gewonnen haben. Es ist nur so, dass wird dir jeder Private Markets Produktanbieter insbesondere bestätigen, the key to investing ist natürlich, dass man am Ball bleibt und dass man insbesondere jeden Vintage mitnimmt, dass man also eine gewisse Allokationsstrategie auch umsetzt und auch vor allem beibehält, insbesondere bei den Marktphasen, die wir jetzt gesehen haben, wo es weniger Exits gab, wo Bewertungen unter Umständen runtergegangen sind, was natürlich jetzt für diverse Käufergruppen sehr, sehr attraktiv geworden ist. Ja. Und das mit dem Dornröschenschlaf war darauf zurückzuführen, dass wir eigentlich so bei jedem Halbjahr gesagt haben, ab jetzt wird es besser. Aber sage ich jetzt mal so, die Nachfrage nach neuen Produkten, nach neuen Fundraisings oder neuen Vehikeln da noch nicht so wirklich zu sehen war. Glaube, das war 2025 schon besser als in den Vorjahren. Und auch auf vielen Anlageausschüssen, die wir jetzt diskutiert haben, war auch der Tenor, dass wir da jetzt auch wieder mehr Optimismus für 2026 and beyond erwarten dürfen.
Kommen wir so langsam zum Ende unserer heutigen Episode. Ja, vielleicht nochmal mit einer persönlichen Frage, weil ich dich schon so lange kenne. Ja, du kommst aus der Big Four-Welt, du bist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CFA, FRM, habe ich irgendwas vergessen?
ACCA,
Chartered Accountant. ACCA, meine Güte. Und heute Unternehmer am Ende des Tages auch. Ja, hast du aus der Prüferzeit oder aus der Vorzeit irgendwas mitgenommen, was dir als CEO bei ACM jeden Tag hilft und wo du auf jeden Fall sagen würdest, zum Glück bin ich hier und nicht wieder in der alten Zeit?
Durchaus. Witzigerweise war mein Vorstellungsgespräch vor vielen, vielen Jahren auch so, dass mich gefragt wurde, welche Eigenschaften denken Sie, muss man als Prüfer mitbringen? Und ich habe Kreativität genannt. Und dann hat der Kollege gesagt, das ist spannend, das hat er ja noch nie gehört von einem Prüfungsassistent-Anwärter. Dann habe ich erklärt, naja gut, also es kann ja nicht darum gehen, Compliance der Compliance-Willen durchzusetzen. Also Prüfung ist ja immer ein Soll-Ist-Vergleich. Das bedeutet aber auch, ich muss wissen, was ist das Soll. das Punkt A und dann, wie ist der Ist-Zustand? Das finde ich durch die Prüfung raus und dann muss ich es übereinander legen und dann muss ich für mich bewerten, ob es passt. Und ich glaube, Kreativität ist da schon durchaus eine Eigenschaft, die einem hilft, dann das Ganze auch einzuordnen und auch ein bisschen größeres Ganzes einzuordnen, wie ich das auch effizient gestalten kann, wie ich trotzdem compliant sein kann, aber dennoch irgendwo verschiedene Interessen balancieren kann. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die einem nach wie vor auch als Unternehmer hilft, einfach so ein bisschen alle Bälle in der Luft zu halten und immer wieder mit neuen Ideen zu kommen, mit neue Wege zu finden, wie man Geschäftsmodelle nach vorne bringt, wie man versteht, was das Kundeninteresse ist. Also wirklich so diese Neugier, sich einfach für sich zu bewahren und zu behalten.
Wunderbar. Nick, zum Ende eine Frage. Wenn ACM so ein Standard oder ein goldenes Startup-Pitch-Deck hätte, ja, Startup kann man euch gar nicht mehr nennen, bleiben wir bei Pitch-Deck, welcher Satz stünde ganz groß auf der ersten Folie?
We own.
Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Nick, herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das war Funds in 15 Minutes, heute mit Nick Müller von ACM. Herzlichen Dank.
Danke, David. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Die besprochenen Inhalte stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Bitte treffen Sie Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis offizieller Verkaufsunterlagen.